Das Leben umarmen. Nie habe ich eine lebenslustigere Frau kennengelernt als meine Großmutter. Sie war spontan, temperamentvoll und immer für eine Überraschung gut. Mein Großvater dagegen war ernsthaft und grüblerisch. Das Leben schien ihm oft eine Last zu sein. Du musst das Leben umarmen, sagte ihm meine Großmutter dann. Aber mein Großvater zuckte darauf nur hilflos die Schultern. Du musst das Leben umarmen. Wie oft habe ich diesen Spruch bei meiner Großmutter gehört? Was das bedeuten sollte, war mir völlig klar. Über dem Sofa meiner Großeltern hing nämlich seit eh und je ein Foto. Es zeigte Opa und Oma in herzlicher Umarmung beim Ehrentanz als Schützenkönig und Schützenkönigin. Für mich war es völlig selbstverständlich, dass es so aussah, wenn man das Leben umarmte. Hin und wieder versuchte ich, das mit meinem kleinen Bruder nachzumachen, was der gar nicht schätzte. Aber ich war stärker als er. Eines Tages, als Oma mal wieder ihr Lebensmotto zum Besten gab, wollte ich mit meinem Wissen prunken und sagte: Stimmt's, Oma, das Leben umarmen, das ist so wie auf dem Bild da. Oma stutzte einen Moment. Dann lachte sie und sagte: Ja, manchmal ist das so wie tanzen, aber nicht immer. Ich muss sie wohl sehr verständnislos angesehen haben. Da zog sie mich auf ihren Schoß und machte mir aus ihren Armen ein Nest, wie das niemand besser konnte. Warum nehme ich dich wohl in den Arm, Herzchen? Fragte sie. Weil du mich lieb hast. Genau, sagte die Oma. Und das Leben umarmen heißt, das Leben lieb haben. Da kamen mir die vergeblichen Versuche mit meinem Bruder in den Sinn. Aber der Benno mag das gar nicht, wenn ich ihn umarme. Oh, Oma lachte. Ja, wenn er das nicht mag, dann musst du ihn auch wieder loslassen. Umarmen heißt nicht festhalten. Das wird dir im Leben immer wieder passieren, dass du wieder loslassen musst, was du umarmst. Warum? Weil ich das nicht mehr lieb habe? Nein, lieb hast du das trotzdem weiter. Ich hab dich doch auch lieb, wenn du nicht auf meinem Schoß sitzen, sondern lieber rumlaufen und spielen möchtest. Das war das Stichwort für unser Ich hab dich trotzdem lieb Spiel, das wir oft spielten, wenn ich bei ihr kuschelte. Großmutter begann: Du weißt, ich hab dich immer lieb. Und ich fuhr fort: Auch wenn ich manchmal freche Wörter sage. Jetzt war Oma wieder dran. Auch dann hab ich dich trotzdem lieb. Nun musste ich mir immer wieder etwas ausdenken. Auch als ich deine schöne Vase zertöppert habe. Oma schmunzelte. Auch da hatte ich dich trotzdem lieb. Dieses Spiel setzten wir sonst endlos fort. Aber dieses Mal machte Oma nicht weiter, weil es ihr wohl am Herzen lag, mir ihr Lebensmotto noch ein bisschen mehr zu erklären. Ja, Herzchen, auch wenn du manchmal Sachen machst, die mich traurig machen, nehme ich dich in den Arm, weil ich dich trotzdem lieb hab. Und genauso kann man das Leben lieb haben, auch wenn einem da manchmal traurige Sachen passieren. Was sie mir damit sagen wollte, verstand ich erst einige Jahre später richtig, als bei meinem Großvater die Parkinson'sche Krankheit festgestellt wurde. Sein Zustand verschlechterte sich in immer neuen Schüben. Über Jahre hinweg versorgte ihn meine Großmutter mit der ihr eigenen Vitalität, ohne je zu klagen. So wie sie früher fröhliche und gute Zeiten genossen hatte, umarmte sie nun auch diese schweren Zeiten. Als Großvater schließlich starb, sah ich sie zum ersten und einzigen Mal weinen. Etwas unbeholfen umarmte ich sie und versuchte sie zu trösten. Ich hab dich lieb, Oma, und auch der Opa hat dich lieb. Aber ich glaube, der Opa wollte trotzdem nicht mehr leben. Oma schneuzte sich und sagte: Ja, Herzchen, ich weiß, ich muss ihn loslassen. Und dann nach einer Pause fuhr sie fort: Und ich werde auch weiter das Leben lieb haben, auch wenn es mich traurig macht. Aber in den letzten Jahren habe ich gelernt, wie schwer es ist, in traurigen Zeiten das Leben zu umarmen. Oft hatte ich einfach nicht mehr die Kraft dazu und habe losgelassen und gedacht, dass nun alles aus ist. Und dann habe ich gemerkt, dass das Leben mich umarmt und mir Menschen geschickt hat, die mir wieder Kraft gegeben haben. So wie du jetzt gerade.
Da saß sie, verheult, mit verquollenen Augen und starrte auf den Herd, auf dem sich der köstliche Hammelbraten immer mehr in eine schwarze, verkohlte Masse verwandelte. Der beißende Rauch brannte in ihren Augen, aber sie hatte schon so viel geweint, dass gar keine Tränen mehr da waren. Die draußen im Garten schien nichts zu bemerken. Offenbar zog der Rauch in die entgegengesetzte Richtung. Ab und zu erkannte sie die Stimme ihrer Schwester, manchmal auch die ihres Bruders oder der anderen. Aber es war hauptsächlich seine Stimme, die sie hörte. Wie stets konnte sie die Worte nicht genau verstehen, nur der ruhige, warme Klang wehte zu ihr herüber. Und diese vertraute Stimme war eben ganz hart und fremd geworden, als er sie vor allen zurechtgewiesen hatte. Wie hatte er das nur tun können? Wie hatte er ihr das antun können? Zum ersten Mal in ihrer langen Freundschaft hatte er eindeutig Stellung gegen sie bezogen und sich gleichzeitig, was noch mehr schmerzte, gegen sie auf die Seite ihrer Schwester gestellt. Warum hatte sie sich auch beklagen müssen? Vielleicht lag es an der Geschichte, die er gleich zu Anfang erzählt hatte. Er liebt solche kleinen Beispielgeschichten. Er erzählte von einer Frau, deren Haus immer zugleich ordentlich, sauber und aufgeräumt war. Einer Frau, die innerlich wie tot war, die langweilig war, keine Ideen mehr hatte. Auch wenn sie wusste, dass er nicht sie gemeint hatte, er hätte sie niemals absichtlich derart verletzt, hatte sie sich betroffen gefühlt. Ob er wohl auch nur ahnte, welche Mühe es gekostet hatte, das Haus während der 8 Tage, die er auf sich hatte warten lassen, so sauber, so frisch und angenehm zu halten? Ihre beiden Geschwister waren ihr da keine große Hilfe. Ihre Schwester, so liebenswert sie auch war, hatte die üble Angewohnheit, ihre Sachen überall zu verstreuen, und der Bruder trug dauernd von draußen Schmutz mit herein. Aber sie war bereit gewesen, die ganze Zeit. Immer war alles sauber und einladend gewesen. Immer hatte sie einen Topf mit gutem Essen auf dem Feuer. Tag für Tag hatte sie ihn erwartet. Und dann war er gekommen und hatte ausgerechnet diese dumme Geschichte erzählen müssen? Und dann hatten sich alle wie üblich draußen in den Garten gesetzt. Und während er erzählte und die anderen ihm zuhörten, dachte niemand daran, dass auch sie sich gerne mal dazu gesetzt hätte. Weil auch sie seine Geschichten liebten wie alles, was er sagte. Auch ihre Schwester war gar nicht auf die Idee gekommen, ihm mal ein bisschen zu helfen, damit sie schneller fertig werden würde. Wie selbstverständlich hatte man ihr wieder die ganze Arbeit alleine überlassen. Und da hatte sie eben ihre Beherrschung verloren, war hinausgegangen und hatte etwas getan, was sonst gar nicht ihre Art war. Sie hatte sich bitter beklagt. Und er hatte ihr nicht etwa Recht gegeben, nein, er hat ihre Schwester auch noch in den Schutz genommen. Und nun saß sie hier, total verheult, und empfand eine wilde Genugtuung dabei, wie ihr Braten verkohlte, die köstliche Suppe verkochte und anbrannte, und wie der beißende Qualm ihre ganze schöne Ordnung mit hässlichen grauen Schwaden verhüllte. Und endlich hörte sie, wie die Stimmung sich draußen veränderte. Aus den ruhigen Gesprächen war das üblich hungrige Gemurmel geworden, mit dem sie sich nun alle dem Haus näherten. Maria trat als Erste ein. »Im Himmels Willen, was ist denn hier passiert?« rief sie und kreuzte ihr hübsches Näschen. Sie wollte den Raum sogleich wieder verlassen, aber die anderen drängten nach und einer nach dem anderen kam herein. So stürzte Maria voll Eifer an den Herd und versuchte, den verkohlten Braten vom Feuer zu ziehen, so als wäre da noch etwas zu retten. Aber da war nichts mehr zu retten. Der Braten war hin, die Suppe war hin, alles war verdorben. »Ach, da müssen wir uns eben mit Brot und Käse und Wein begnügen«, rief Maria fröhlich und scheuchte die anderen munter wieder hinaus. Sie kümmerte sich gar nicht um ihre Schwester, sondern organisierte mit Eifer ein improvisiertes Mahl. Und bald saßen alle draußen und aßen und lachten und schienen sie ganz vergessen zu haben. Nicht alle. Einer war nicht mit hinausgegangen. Einer stand nachdenklich mitten in dem verräucherten Raum. Sie hatte es gar nicht bemerkt. Erst als er sich räusperte, blickte sie auf und sah ihn da verlegen und unschlüssig stehen. Schließlich ging er zum Herd, wo noch immer die Töpfe mit den verdorbenen Speisen standen. Er nahm sich einen Lappen. »Meinst du, wir kriegen das zusammen wieder in Ordnung?« Und dann schrubbten und scheuerten und wischten sie gemeinsam, bis alles wieder blitzblank war. Und dabei sprachen sie über alles Mögliche und am Ende war nicht nur die Küche wieder in Ordnung.